Ja, ich bin endlich kein idiotisches Schaf mehr. Vielleicht hast du gedacht, das war ich noch nie. Ein Idiot will keiner von uns sein, Schaf wahrscheinlich auch nicht, auch ein bisschen blöd alle. Eigentlich kommt dieses Wort Idiot aus dem Griechischen und bezeichnet eigentlich, man könnte fast sagen, eher einen privaten Menschen. Einer, der sich zurückzieht aus der Öffentlichkeit, der eigentlich befähigt ist, wir wissen, die Griechen, denen wird zugeschrieben, dass sie die Demokratie erfunden haben und in ihrer Polis, in ihrer demokratischen Stadtgemeinschaft, sagen wir mal so, da waren Leute, die befähigt waren, eigentlich auch verpflichtet mitzuarbeiten. Und jemand, der sich da zurückzog und sagt, nö, ich könnte zwar, aber ich will nicht, bleib lieber privat, das war ein Idiot. Nicht in unserem Sprachgebrauch, ne? Aber es war eine Privatperson. Aber es wurde natürlich negativ angesehen, weil eigentlich könnte er. Es wurde gesagt, jeder wird als Idiot geboren, aber durch Bildung und so wird er eigentlich befähigt, an der Gemeinschaft sinnvoll teilzunehmen. Und deswegen wurde es dann eigentlich eher mal negativer angesehen und im Lateinischen dann auch eher so als Dummkopf vielleicht, als jemand, der ein Laie zumindest ist, vielleicht ein Stümper, auf jeden Fall einer, der irgendwas nicht besonders gut kann. Aber so mal ganz vom Ursprung her gesehen, will ich damit eigentlich mal anfangen. Ich bin endlich kein idiotisches Schaf mehr, ein eigensinniges, privat auf sich selber zurückgezogen ist. Oder der zweite Titel dazu, ein Schaf in der Herde von Jesus. Wir wissen ja, also die meisten von euch wissen das, denke ich, die die Bibel gelesen haben, dass Hirte und Schaf und sowas in der Bibel ein weit verbreitetes Bild ist. Jesus sagt da etliches drüber und es hat sich in der Volksgeschichte von Israel auch sehr vertieft, weil da gab es dann im Zweifelsfalle mit Jesus zwei ganz große Leute, die als Hirten bezeichnet wurden. Übrigens, das Wort Pastor ist das Lateinische für Hirte. Nur mal so. Meistens hört sich Pastor immer da oben an, so ungefähr. Und wenn man sagt, ja, der ist nur Hirte, dann hört sich das wie nach da unten an. Aber ein Hirte hat ja eine wichtige Aufgabe, ne? Dem sind ein paar Lebewesen anvertraut worden und für die hat er zu sorgen. Zumindest im Idealfalle. Und Jesus spricht auch mal davon, dass es da Hirten gibt, die weiden sich nur selber. Also für die ist das vor allem Schlachtvieh. Die bereichern sich dran. Das muss ausgenommen werden. So wie das, sage ich mal, tendenziell in unserer Massentierhaltung eigentlich ist. Man holt das Maximale raus. Die entsprechende Züchtung, die entsprechende platzsparende Haltung, dass das alles schön nah beieinander liegt, damit der Gewinn maximiert wird. Die hat Jesus nicht als besonders gute Hirten bezeichnet. Ich will mal mit einer Bibelstelle anfangen, Johannes 10. Das ist übrigens ein Kapitel, das bezieht sich fast nur auf diese Geschichte mit Schafen und Hirten, aber ich will nur ein paar Ausschnitte davon lesen. Also ab Vers 4. Da ist von dem Hirten die Rede, der praktisch am Morgen die Schafe aus der Hürde herausholt, aus der Umzäunung, aus dem Stall, wie auch immer. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht erkennen. Ich bin der gute Hirte. Vers 11 ist das, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn ihr hier irgendwo Schafe seht, dann zeigt mal das erste Bild, das Bild 1, das nächste Mal eben, dann ist das meistens eher so. Die sind irgendwo eingezäunt. Also hier steht man vor dem Gatter und weit und breit ist niemand zu sehen. Und über die letzten Jahre hat sich dann herausgestellt, oh, da ist der Wolf. Da mussten die Zäune verändert werden. Dafür gab es dann auch Geld und so weiter. Aber eigentlich ist es bei uns eher so eine Haltung. In der Lüneburger Heide sieht man gelegentlich noch Hirten, die mit so einer Herde durch die Gegend laufen. Das wäre das zweite Bild. Ja, eigentlich ist eher das dritte Bild. Und das zweite, das ist etwas, das sieht man auch gerne in den Alpen. Also hier ist unten der Hirte da zu sehen. Und machen wir auf das zweite, da habe ich den einfach rausgeklaut. Das ist etwas, was man durchaus in den Alpen, in der Schweiz und so sehen kann, als eine Art der Viehhaltung. Da werden die für ein paar Monate einfach in die Berge getrieben. Und am Ende wird ein riesen Volksfest gemacht, da helfen auch ganz viele Leute mit. Und dann probiert man die alle wieder einzusammeln, von allen Ecken her sie zusammenzutreiben, bis unten dann ins Dorf. Aber die ganze Zeit, um die 3 Monate rum, sind die da für sich allein gelassen. Also diese 3 Modelle, die wollen wir mal ganz kurz, oder die möchte ich mal so mit in den Raum stellen, so als Bild im Hintergrund. Also so wie das bei uns ist, wir haben da so einen mehr oder weniger engen Raum, der umgrenzt ist und da ist keiner sonst. Vielleicht kommt einmal am Tag der Schäfer, die Schäferin vorbei, sorgt für vielleicht noch ein zusätzliches Futter oder guckt mal, ob irgendwas Ungewöhnliches ist. Aber im Groben und Ganzen, die sind ja sicher. Ich meine, da ist ein Zaun drum, A können die nicht weg, B kann keiner rein, so mehr oder weniger, soweit gut. Das zweite mit der Almhaltung dort ist eigentlich auch erstmal relativ entspannt. Nur, dass man immer als Schäfer dann immer nicht weiß, na, wie viel werden denn wiederkommen. Ne? Da gibt es ja Verluste. Aus welchen Gründen auch immer. Ein Schaf kann irgendwo runterstürzen, es kann sich verletzen, es kann von irgendwelchen wilden Tieren angefallen werden, es kann sich einfach, man weiß, wie weit entfernt haben, dass man es dann irgendwie nicht mehr wiederfindet. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie das so ist. Und eben das dritte Bild, wo der Hirte relativ nah dabei ist. Klar, die laufen auch mal ein Stück weiter weg und dann geht es mal wieder ein Stück weiter. Aber im Großen und Ganzen bewegt sich dieser Pulk irgendwie vorwärts. Das sind so die 3 Modelle, die ich euch so als Hintergrund für diese Predigt so ein bisschen vor Augen stellen möchte. Wie gesagt, in der Bibel ist der David einer der großen Hirten. David war ja nun der König schlechthin, also der zweite König in Israel nach Saul, aber der König schlechthin. Um David dreht sich so halbwegs alles. Wenn man aus der Familie kommt, ist das schon mal alles das Beste. Und der hat als Hirte angefangen. Und es wird uns davon berichtet, dass er sich zur Wehr gesetzt hat gegen die wilden Tiere, um seine Schafe zu bewahren. Und dann hat Gott ihn irgendwann herausgerufen und gesagt, du sollst der Hirte meines Volkes sein. Gut, der hat ja auch nicht alles richtig gemacht und trotzdem ist er der ganz große Hirte. Und dann, als Jesus kommt, setzt er dem sozusagen noch einen oben drauf und sagt, ich bin der gute Hirte. Man könnte sagen, das Nonplusultra. Aber er benutzt dieses gleiche Bild wieder und sagt, das ist das Eigentliche und ich bin das Original. Ich bin die Originalausgabe. Und jemand, der Christ ist, also nicht im Sinne von, ja, meine Herren, hier sind ja 50% der Leute nur noch sozusagen, sind ja Christen in Deutschland, so nach dem Motto, sondern jemand, der Jesus nachfolgt, einer, der von Gott her neu geboren ist, also jemand, der ein Nachfolger von Jesus ist, so ein Christ, der ist praktisch automatisch ein Schaf in der Herde von Jesus. Ich bin der gute Hirte, ich rufe und sie folgen mir, sie hören mich, sie kennen meine Stimme und auf irgendeinen Lackaffen werden sie nicht eingehen, weil die Stimme kennen sie nicht. So beschreibt Jesus diesen Idealfall, wie das funktioniert, auch wenn auf diesem Berge dort vielleicht noch ein anderer Hirte mit anderen Schafen ist. Dann sind im Normalfall die Schafe nicht alle verwirrt. Gut, vielleicht nähern sie Schafe und Schafe irgendwie, aber wenn sie die Hirtenstimmen hören, dann wissen sie, wo sie zugehören. Das ist vollkommen klar. Und ich glaube, das hat Gerhard letzte Woche auch gesagt, das sagt er auch öfter wieder und das ist einfach eine tiefe Wahrheit, dass wenn es Gleichnisse gibt, da kann man nicht jedes Detail nehmen und auf den Thron oben heben. Es gibt immer eine Kernaussage. Und was ist die Aussage bei Schafen und Hirten? Dass die Schafe dumm sind und der Hirte der Schlaue? Nö, das ist gar nicht das, was Jesus erzählen möchte. Es geht darum, dass Schafe schutzbedürftig sind und es geht um Zugehörigkeit. Ich bin der gute Hirte der Schafe, ich rufe die Meinen kennen mich, die hören meine Stimme, die erkennen sie, die folgen mir. Und ich lasse mein Leben für meine Schafe. Beziehungssache. Und eben die Schutzbedürftigkeit der Schafe, dass sie wirklich jemand brauchen, weil Schafe sind bekanntlicherweise keine Raubtiere. Ja, also da gibt es andere, der Wolf, der bei uns wieder vermehrt da ist, der gehört eher dazu, ne? Der weiß sich selber zu behaupten. Aber das Schaf eben nicht. Das Schaf braucht Schutz. Und jetzt gucken wir uns mal das Bild, dieses doppelte Bild an. Diese beiden Sachen mal ganz auf das erste nebeneinander gestellt. Auf der linken Seite, da kann man sagen, das sieht ja ein Blinder. Die sind geschützt. Da ist ein Zaun drum. Also das ist einigermaßen sicher. Das ist so ähnlich, wenn man kleine Kinder hat, ist auch sinnvoll, den Gartenteich einzuzäunen, den Weg zur Straße einzuzäunen. Ja, nicht um die Kinder eigentlich einzusperren, sondern um sie zu bewahren. Und wenn das alles offen ist, dann denken wir, oh, das ist auch nicht so ganz ohne. Ne? Da in 500 Metern, da ist so ein Bach und hier ist der Teich und so. Ja, sind ja auch schon Kinder ertrunken. Ne? Gibt gute Gründe, Schutz zu machen. Also, wenn man da hinguckt, eigentlich auf den ersten Blick Schutz. Der zweite, ganz rechts, da gehen manche Leute das Herz auf. Boah, das ist, so möchte ich es haben. Also ehrlich, Freiheit, herrlich. Da kann man sich entfalten. Weite, hoch und tief und man weiß gar nicht, was hinter der nächsten Ecke ist und so. Also das entspricht mir, so Sachen entdecken und so, ne? Boah, nicht immer so am Zaun längs grasen und dann, hast du da einen kleinen Stromschlag gekriegt, ne? Wie das heute so ist, war damals zu Jesu Zeit nicht so, aber zack, und dann gehst du wieder einen Schritt zurück und denkst, eigentlich ist das Gras hinterm Zaun garantiert viel besser. Nee, also mir gefällt die rechte Variante, ich kann mich so frei entfalten. Aber wenn man darauf guckt, dann kriegt der eine schon wieder Herzklabüster. Och, das ist mir alles viel zu gefährlich. Guck mal, da hinten geht's runter. Wenn du da ins Kugeln kommst, dann ersäufst du unten im See. Oder da könnten Steine runterfallen. Und weiß ich, was hinter der nächsten Ecke ist? Das muss ja nicht unbedingt das grüne Gras sein. Das kann ja auch was Schlimmeres sein. Und so sind wir sehr unterschiedlich, ne? Ich würde mal gerne wissen, wer würde sich eher in der ersten Situation sicherer fühlen, wo er sagt, Mensch, kann ich sehen? Da ist Schutz da. Darf ich mal Hände sehen? Einfach mal so. Ja, ein paar trauen sich. Okay, und wer findet die zweite Situation viel geiler? Okay, das sind die Mehrheit. Und jetzt mal so, wenn ihr sagt, es geht jetzt hier nicht nur nach Gefühl so, sondern wo würdet ihr sagen, ist es sicherer? In der ersten Situation oder in der zweiten Situation? In der ersten, aber geiler ist das andere, ne? Das muss ein bisschen kribbeln. Ich war ja am Überlegen, ob ich euch das erzähle, aber ich mach's dann jetzt doch. In Kiel steht so ein, das Labeur-Ehrendenkmal irgendwie für die Kriegsmarine. Das ist so ein, außerdem U-Boot, ist das so ein ganz hoher Skischanzenturm. Also so ein Turm, der da so hoch geht. Und wir haben als Gemeinde, damals lebte ich in Rendsburg, einen Ausflug hingemacht. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, 13, irgendwas in dem Dreh vielleicht. Und natürlich schafft man diese 330 Stufen deutlich schneller als die alten Eltern. Und dann ist man da schön oben. Und da ist eine riesen dicke Mauer drumherum. Bestimmt so breit. Und da kann man natürlich auch raufgehen, das ist doch logisch. Also jetzt glaube ich nicht mehr. Aber wegen mir haben sie dann später den Zaun hingebaut. Ich bin also natürlich prompt auf dieses Ding rauf. Ne? Meine Mutter hat ja fast einen Herzklabüster, als sie dann so durch die Tür da oben rauskam, gekriegt. Verstehe ich überhaupt nicht. Aber natürlich verstehe ich das mittlerweile. Aber ich fand, die Mauer ist ja echt... Wer auf so einem breiten Weg nicht gehen kann, der kann nicht gehen. Aber es ist schon ein bisschen riskant, ne? Heute würde ich auch mal denken, meine Herren, du brauchst bloß mal doof stolpern, knickt dir der Fuß weg oder so, dann ist die Mauer plötzlich doch ziemlich schmal. Aber es ist schon ein bisschen spannender, als hier so mit der Brüstung da zu stehen und dann nicht runtergucken zu können. Also das muss man einfach mal so sehen. Aber wenn man das so von außen sieht, deswegen ist es ja heutzutage, ich fotografiere ja auch gerne und auf jedem Turm, wo du raufgehst, hast du diese blöden Gitter davor, ne? Das stört einfach. Warum muss man denn das machen? Nur weil da Leute runterspringen wollen, ja, ich meine, dann ist das halt so. Aber mich stören diese Gitter. Ich finde das herrlich, wenn das so frei ist. Aber ganz im Ernst, wenn man das so objektiv mal drüber guckt, muss man sagen, es ist schon gefährlich. Irgendein Dussel, irgend so ein Kind, ne? Und wenn das Kind auch 13 oder 14 ist, macht da wieder Quatsch. Und dann ist das Elend passiert, weil er es nicht abschätzen konnte. Also doch lieber ein Zaun. Objektiv, glaube ich, ist die linke Variante einfach die sicherere. Und die rechte ist halt die spannendere, ne? Kannst du immer was Neues entdecken. Als Christ bist du, wie gesagt, ein Schaf in der Herde Gottes. Du lebst in Gottes Herde. Und da komme ich wieder auf meine drei Einteilungen sozusagen. Eingezäuntes Gebiet oder dieses ganz freie, längere Zeit in den Bergen oder als drittes in der Herde mit Hirtenbegleitung unterwegs sein. Das erste, wenn wir das übertragen auf uns, könnte bedeuten, total enge Gemeinschaft, so miteinander. Es ist ja begrenzt. Es gibt ein ganz klares Drin, es gibt ein Draußen. Da weiß man, wo man dazugehört, das kann auch jeder sehen. Da in dem Kasten sozusagen, ob das nun eckig eingezäunt ist oder der Landschaft nah, vollkommen unwichtig. Aber Bewegungsraum ist da, aber man weiß, man gehört zusammen. Es ist eine relativ enge Gemeinschaft. Ja, es gibt ganz klare Regeln. Also steig nicht über den Zaun zum Beispiel, ne? Draußen böse, drin gut. Ganz einfach. Und man ist geschützt. Weil das Böse von draußen kommt ja auch nicht so einfach rein. Und wenn da einer einen Schlüssel für das Tor hat, sozusagen, das ist der gute Hirte. Also, der versorgt uns, der guckt mal nach uns, alles gut. Alle kennen die Regeln, alle halten sie ein, so mehr oder weniger, ne? Es gibt viele geistliche Aktivitäten, man macht einfach auch viel zusammen, weil man weiß ja, das ist hier mein Leben. Das ist die Geschichte, Bild hinter Gattern. Nummer zwei, das zweite Modell, total viel Freiheit. Wir sind bei der Übertragung auf uns als Christen. Lehre, Unterweisung, besondere Glaubenserlebnisse und so, das hole ich mir dann, wenn ich das brauche. Ich kann mich ja frei bewegen, also ich kann ja auch dann dahin gehen und dorthin. Und ich kann mich zu diesen Sachen wenden und zu den anderen Scheifchen da, die da sind, oder zu der Grüppchen, das, was da ist. Ja, wenn ich dann Zuwendung haben möchte, dann gehe ich halt schon mal irgendwo hin, dann hole ich mir das. Und irgendwann gibt es auch wieder andere Zeiten, ne? Dann werden wir von der Alm heruntergeholt und so, da kommt der Stall. So, aber jetzt genieße ich das einfach mal so und es ist einmal so, klar, ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ich muss für mich selber abschätzen, wie weit kann ich über diesen Buckel gehen, ab wann wird es rutschig, ne? Oder ab wann ist die Sache nicht mehr so ganz koscher? Ist dieser Platz zum Unterstellen eher gut oder schlecht? Das muss ich dann halt abwägen. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber dafür kann ich das auch selber entscheiden. Das brauche ich so. Und dann guckt man hier und da und dort. Heute haben wir ein riesiges Angebot an christlichen Sachen, ne? Ich muss ja noch nicht mal unbedingt für viel Geld hinter irgendjemand herreisen, damit ich den Predigen höre. Oder zu einem Lobpreiskonzert zu gehen, damit ich mal gute Gefühle habe. Lobpreis ist übrigens etwas, das ist eine Dienstleistung deinerseits an Gott, wenn du so willst. Ja, du sollst Gott verehren. Es geht gar nicht um, dass es dir dabei gut geht. Das ist nicht der Kern der Sache. Das kann das Ergebnis sein, aber das ist nicht der Kern der Sache. Lobpreis, Freude an Gott, Anbetung, Gott erheben, ist eigentlich etwas, was wir Gott bringen, aus einer Dankbarkeit heraus. Aber manche verstehen das ja auch anders. Ist einfach ein geiles Gefühl. So, Riesenkonzert oder wie auch immer. Oder auf dem Event muss man gewesen sein. Oder ich kann mir das auf YouTube oder sonst wo angucken. Früher wurden auch schon Bücher verkauft. Kassetten, CDs, DVDs. Heute geht es ein bisschen anders. Aber man kann sich das ja alles aussuchen, ne? Gut. Ich habe jetzt nicht so viele Leute, mit denen ich über diese Sachen spreche. Aber ich meine, ich kann mir ja selber meine Gedanken machen. Ich bin ja auch kein doofes Schaf. Ich bin ja ein bisschen intelligent. Und wenn die Sachen in Ordnung sind, dann das merke ich dann auch schon. Diese große Freiheit. Freiheit ist übrigens ein Wort, das muss ja gefüllt werden. Ich glaube, dass sich in dem Gatter mancher sehr viel freier fühlt, als wenn man denjenigen nach da draußen verpflanzen würde. Weil der wird sich ja, gut, Schafe haben keine Hosen an, aber wir würden uns in die Hosen machen. Ne? Also zumindest manche Leute. Die sind so ängstlich, die brauchen dauernd jemand, der sie an die Hand nimmt. Und die fühlen sich eigentlich relativ frei, wenn ihnen immer jemand sagt, wo es längst geht. Das ist so ein bisschen Typfrage, die sicherlich auch im Leben geprägt wurde. Aber da sind wir nicht alle gleich. Das heißt, die empfundene Freiheit ist ein bisschen relativ. Und der andere sagte, wenn ich alles selber entscheide, dann bin ich richtig frei. Ja, aber wenn der Vogelkäfig zu Hause offen ist, ne, ist das für den Vogel viel Freiheit und für die Katze noch viel mehr Spaß. Ne? Vorbei ist es mit der Freiheit. Es ist alles so ein bisschen relativ. Ne? Was der eine als Freiheit empfindet, ist möglicherweise gar nicht so frei. Aber das will ich nicht so ganz extrem ausbauen mit der Freiheit, weil wir kommen gleich noch ein Stück weiter. Bei dem dritten, also wo man unterwegs ist mit dem Hirten, da könnte man fast sagen, das ist noch viel weniger geregelt. Denn im Kern entscheidet der Hirte das immer selber. Geht es jetzt nach rechts, bleiben wir stehen, gehen wir weiter, bleiben wir ein paar Tage oder ist die nächste Etappe angesagt? Und wo gehen wir über den Bach? Und wo geht's längs? Also da kann man ja sagen, da kannst du mir nicht mal einen Plan geben. Ich würde gerne wissen, wie ist der Ablauf? Fangen wir um 10 Uhr an, wir haben um 12 Uhr dann die Besichtigungstour oder wie ist das? Nee, das ist eigentlich relativ ungeregelt. Dauernd gibt es Veränderungen. Mal ist das total spannend. Und auch das empfindet jeder anders. Der eine liebt es, wenn mal endlich wieder was anders ist. Der nächste sagt, nee, schon wieder eine Veränderung. Fürchterlich. Kann nicht mal alles bleiben, wie es war. Früher war das so und so. Ne? Alles besser, also wirklich auch alles. Auch da sind wir sehr unterschiedlich. Aber es ist eine Zeit oder ein Lebensstil, sagen wir mal so, für diese Schafe, wo das relativ ungeregelt ist. Dauernd verändert sich was. Und dann gibt es auch Zeiten, da wird scheinbar, eben war es hier noch grün und jetzt laufen wir hier über Strecken, die sind steinig und fressen ist hier auch mager. Da ist es vielleicht mal ein bisschen anstrengender. Da ist es spartanischer, weil der gute Hirte mit uns da irgendwo ein Gebiet abgrast, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also Modell 1, die Zugehörigkeit ist geklärt, was im Zaun ist, ist drin, was draußen ist draußen, fertig, das eine gehört dazu, das andere nicht. Sicherheit ist eigentlich auf den ersten Blick maximal. Das zweite Modell, die Freiheit dominiert. Die Verbindung ist auch klar, man weiß ja trotzdem, zu wem man gehört, aber sie ist recht locker. Die Sicherheit ist so ein bisschen eingeschränkt. Ne? Das dritte Modell, auch wieder draußen unterwegs, aber diesmal in der Nähe des Hirten, das ist eigentlich eher eine Frage von Vertrauen und Beziehung. Denn auf den ersten Blick könnte sich ein Schaf ja exakt genauso verhalten wie das, was auf der Alm einfach da rausgeschickt wurde. Sicher, der Hirte hat sich die Mühe gemacht, auch mitzukommen. Aber wen kümmert's? Also theoretisch könnte der Schaf sich genauso weit wegbewegen, sonst wo wie bei dem ersten Modell auch, total frei entscheiden. Aber das trifft es ja nicht ganz. Der Hirte guckt immer schon, wo sind da welche weiter weg und dann wird vielleicht mal gerufen. Mal die Hunde hinterher geschickt. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, es gibt vor allem in England und ich glaube auch in Neuseeland und wahrscheinlich noch ein paar anderen Ländern richtige Wettbewerbe von Hütehunden. Es ist faszinierend, wie die arbeiten. Wie diese Hütehunde, die laufen ja nicht einfach kläffend da durch die Gegend und machen die Schafe wild, das ist ja nicht der Plan. Aber wie die immer einen Blick und ein Auge und ein Ohr für den Schäfer haben, und dann entsprechend sich verhalten, um dann die Schafe zum Beispiel in ein Gatter zu treiben oder durch eine enge Furt, dass sie alle beieinander sind. Also die Hilfsgesellen, das sind nicht die Bissigen. Ne? Ein Schäferhund, der deutsche Schäferhund ist meistens gar nicht mehr dieser Hütehund, wie man die heute nennt. Das sind andere Sorten. Aber das ist kein beißwürdiges Tier, was sich über die armen Lämmer daher macht. Nee, das ist ein Handlanger des Hirten. Mit demselben Auftrag sozusagen. Nur der Hirte muss doch nicht so rennen. Die können das mit ihren kürzeren Beinen deutlich besser. Und dann werden die entfernt mal wieder rangeholt. Warum? Du hörst mich ja dann nicht mehr. Ja, wenn ein Kind klein ist und endlich anfängt zu rennen, dann zeigt es mal, wie schnell es rennen kann. Oder denkst du, da vorne ist aber die Kreuzung. Ich sage, bleib jetzt stehen. Sonst musst du nämlich selber rennen. Ne? Weil wenn dein Kind da dich nicht mehr hört und auch nicht hört in dem Sinne von drauf reagiert, ja, dann musst du handgreiflich werden. Ne? Dann musst du es festhalten. Du möchtest ja nicht, dass es über die Straße läuft. Und solange es in Rufweite ist und drauf reagiert, ist ja alles gut. Warte, komm gleich. Wir gehen zusammen rüber. Ne? Wenn das Kind dann stehen bleibt, ist alles gut. Aber wenn es zu weit weg ist, und so ist es mit den Schafen auch, ne? So ist es mit uns auch manchmal. Wenn wir so unsere Freiheit ausleben, wie die auch immer sein mag, da, ich spreche hier gar nicht über Sünde oder sowas, aber unsere Freiheit da ausleben, auf einmal sind wir in einem Bereich, wo uns akustisch sozusagen Gott nicht mehr erreicht. Wo es vielleicht mal einen Stopp geben muss. Zu unserem Schutz. Weil wir irgendwie den Draht verloren haben. Gott hat sich ganz klar für uns für das Modell 3 entschieden. Diese Beziehungsvariante. Dieses, er ist dabei, er beschützt, er gibt sein Leben für seine Freunde. Und dieses, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Jesus kennt dich. Du bist nicht Nummer so und so. Klar, eben saßen noch 10 da, jetzt sind es nur 9. Da wird wohl irgendeiner von 1 bis 10 verschwunden sein. Nee, da weiß man, dass das Hermine war. Ich hoffe, das heißt gerade keiner so. Deswegen habe ich mir gedacht, nimm mal so einen alten Namen. Aber Jesus kennt dich, der weiß, wer du bist. Ich denke mal, wenn man 5 oder 7 Kinder hat, man ist im Urlaub, da würde ich wahrscheinlich beim Einsteigen im Auto oder Parkplatz und so immer nur durchzählen. Sind es 7 gewesen? Einfach so auf einen Blick, man übersieht dann ja mal schnell jemanden. Ne? Jesus kennt dich mit Namen. Kennt sogar noch viel mehr von dir. Und er liebt dich. Und er sorgt für dich. Natürlich hat das auch alles seine Grenzen. Denn die legt der Hirte fest. Er sagt, halt, stopp. Da gehen wir nicht längs, wir gehen auch nicht so nah da an diesen Abgrund, wir gehen nicht da so nah ran, wir gehen an dieser Ecke durch, wir machen das. Das sind auch Grenzen, ohne dass da Zäune stehen. Und ich glaube, Gott hat das von Anfang an nicht anders gemacht. Wer mal im ersten Buch Mose liest, der liest, dass der Garten Eden Grenzen hatte. Habt ihr schon mal gelesen? Da steht, er ging von dem Bach an der Seite, im Westen, im Norden, Dings, zu dem Bach, zu dem, Dings, da, Bums, da. Und ganz als es dann eigentlich unschöner wird, nachher heißt es, irgendwo wurde das Tor zugemacht. Ich glaube, und davon lesen wir zumindest nicht, ich glaube, Adam und Eva haben nie gemerkt, oh, wir haben plötzlich den Garten verlassen. Hier ist auf einmal Wüste so ringsum. Huch, guck mal hier, da letzte Busch und da sieht es total anders aus. Oder ein Zaun oder irgendwas. Ich glaube, das hat die überhaupt nie. Die haben das nie erreicht. Diesen Platz der maximalen Entfernung vom Mittelpunkt. Die waren irgendwo da im Zentrum und das probierte ihnen der Teufel kaputt zu machen. Sag mal, ihr dürft hier von all diesen schönen Bäumen nichts essen? Ja, nee, so ist es ja nicht. Es ist nur ein einziger Baum. Von allen anderen dürfen wir. Der Teufel probierte das madig zu machen. Sagt, du, guck doch mal da drüben. Ne? Und dieser Spruch, Kirschen in Nachbarsgarten, ne? Deckt doch genau das ab. Das, was ich nicht erreichen kann oder soll, ist doch aller Wahrscheinlichkeit nach deswegen, weil mich jemand ärgern möchte. Mir möchte jemand was Gutes vorenthalten. Das Gute muss ja deutlich dahinter sein. Kleiner Tipp, es stimmt nicht, dass sich das rechts von der rechten Leitplanke besser fährt. Du meinst diese blöden Leitplanken, ich will von dieser Straße runter. Es stimmt nicht. Es fährt sich da nicht besser. Und so ist das mit den Kirschen da drüben auch beim Nachbarsgarten. Das ist eine Lüge des Teufels. Der probiert immer irgendwas weiß zu machen. Der das Zentrum probiert kaputt zu machen. Und wenn du einen Garten hast oder ein Haus hast und das ist in bestimmten, wie soll ich sagen, bestimmten Gegend gebaut, dann stehen da vielleicht auch ringsherum Mauern, weil da ist dein Garten begrenzt. Was wärst du doch bekloppt, wenn du immer nur mit der Schulter da an dieser Mauer längs rollst und denkst, ah, mein Garten ist so klein und so blöd, alles blutig, alles kaputt. Geh doch ins Zentrum. Da ist der Garten und wenn der nur 30 Quadratmeter groß ist, wahrscheinlich doch am schönsten. Dann kannst du auch deinen Liegestuhl hinstellen oder deine Rosen pflanzen oder was auch immer. Gott hat sich für uns gedacht, es geht um Beziehung, um enge Gemeinschaft. Und dann ist das Problem mit der Sicherheit auch geklärt. Das sieht von außen nicht so aus. Weil jeder könnte sagen, Moment mal, die Landschaft ist immer noch die gleiche. Die Gefahr durch Tiere von außen ist auch immer noch die gleiche. Ja, aber da gibt es den Hirten. Den Hirten, der auf dich aufpasst. Den kann man zwar sehen, aber man sieht nicht, wie sein Schutz aussieht. Dieser Schutz ist sozusagen in dem Hirten drin, in seinen Fähigkeiten. Gott hat alle Fähigkeiten. So, das kann ich aber von außen ja nicht sehen. Und dann kommt es auf diese Beziehung an. Vertraue ich ihm? Glaube ich ihm, dass er es gut mit mir meint? Glaube ich ihm, dass er mein Schutz ist, dass er mein Arzt ist, dass er mein Helfer ist, dass er mein Fürsprecher ist? Und da kommt diese Beziehung wieder mit rein, weil Glauben, also sprich Vertrauen auf gut Deutsch, ist ja eine Beziehungssache. Wenn ich sage, dir traue ich nicht über den Weg, dann haben wir auch eine Beziehung, aber halt eine sehr schlechte. Ja, und es gibt Leute, die haben sich das wirklich erworben, dass man sagen muss, ich traue dir nicht mehr. Du hast mich so hintergangen. Ne? Da haben wir zwar, wie gesagt, eine Beziehung, aber wie gesagt, eine sehr schlechte. Und hier geht es um gute Beziehung. Ich vertraue dir, Jesus, als beim guten Hirten. Und Jesus geht es um Beziehung mit dir. Eben geht es nicht um den Besitz. Ja, das, was also wie bei uns jetzt, sage ich mal, so wie ich das sehe, unsere Schafe hier gehalten werden, so, das ist einfach ein Besitz, das ist ein Tierbesitz, ja. Entweder um diese Tiere zu haben und entsprechend da einen Nutzen draus zu ziehen, oder wie es auf Deichen passiert, wo die sozusagen für uns arbeiten auch, das Gras trocken, kurz halten, den Boden verdichten und festigen, die Wühlmäuse da raustreiben und so weiter, wo sie eigentlich einen Sinn und Zweck haben. Es geht gar nicht darum, dass die gut ernährt werden. Das ist ein Nebenprodukt, das muss ich machen, damit sie leben. Und deswegen kommt dann wahrscheinlich dann immer der Hirte mal vorbei und streut mal so ein bisschen Spezialfutter noch drauf, weil diese Deiche ja jetzt nicht unbedingt an Artenvielfalt großartig da bewachsen sind, damit das funktioniert. Aber da arbeiten die für uns und da hält man die. Aber so wie Jesus das Bild benutzt, geht es um diese Beziehung. Es geht nicht um den Nutzen. Und auch da, wie gesagt, Bilder sind selektiv. Die wollen eine Sache betonen und nicht jedes Detail davon. Schon im Alten Testament sagt Gott zu dem Hesekiel, Hesekiel 36 ist das, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Das Versteinerte, das, was immer so in festdenkt, festen Strukturen, das ist ja das, was auch aus unserer Sicht heute sozusagen das Judentum ausmacht. Die haben ja Zehntausende von Regeln. Ne? Hältst du dich an die Regeln? Ne? Da gibt es die Orthodoxe mit all ihren Sachen, die das ganz übergenau nehmen wollen, wo eigentlich die Regeln das Eigentliche sind, nicht das Leben. Machst du das richtig, kann es nicht falsch sein. Berührst du den Zaun nicht, kriegst du keinen Schlag. Bleibst du davon weg, alles gut. Die Meter dahinter sind deins. Da kannst du hinkacken, kannst du fressen, wie auch immer. Ne? Aber die paar Regeln gibt es, die anderen werden nicht geschubst und, und. Und wenn du das alles gut machst, dann bist du sicher, dann bist du safe. Dann kann dir keiner was vorwerfen. Aber Gott sagt, nee, dieses steinerne Herz, obwohl ja Gott selber, nehmen wir das Bild mal, seine 10 Gebote in eine Steintafel geschrieben hat. Er hat sich selber festgelegt. Aber Leute sind dazu übergegangen und gesagt, so, Stein ist super, wir nageln das alles fest. Dann kann uns nichts passieren. Aber Gott sagt hier, ich will das rausnehmen und gebe euch ein lebendiges oder fleischernes Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet und sie folgt. Ja, Gebote kann man auch mit Zwang und Gesetz und Druck durchführen. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, was der Hirte möchte, was er für sinnvoll erachtet. Und dann wollen wir das halten. Warum? Weil da eine enge Beziehung ist. Darum geht es. Also schon im Alten Testament, eigentlich von Anfang an, ging es um Beziehung Gott-Mensch. Das vereint, das verbindet, das richtet aufeinander aus. Das andere trennt eigentlich eher. Ja? Also wenn wer auch immer, also sagen wir so, über uns steht ja der Staat, mit seinen Gesetzen kommt, ich will da jetzt gar nicht auf aktuelle Fälle eingehen. Und die sind da so und ich halte mich einfach nicht dran. Dann empfinde ich ja durchaus Druck. Ne? Den kriege ich dann im Zweifelsfalle. Ne? Wenn die gesagt haben, bei Rot darfst du da nicht rüber über die Straße und ich mache das trotzdem, kann das Ärger geben. Und viele andere Sachen. Und da mich das immer ärgert, fahre ich maximal immer bei Rot rüber, weil die paar Mal, die ich erwische, wenn das sind 2 von 500. Aber ich zeige denen mal, dass mich ihre Gesetze nicht interessieren. Ne? Das ist so ein Gegeneinander. Das ist Druck von oben, ich mag das nicht. Aber mit viel Gewalt kann man schon durchsetzen. Ja, in China wird man ja in den Städten komplett überwacht. Über Millionen von Kameras, die automatisch auswerten, wer du bist, wo du bist, die dein Verhalten tracken. Und entsprechend weiß so halbwegs jeder und jede Dienststelle über dich irgendwo Bescheid. Ob du eher ein asoziales Element bist oder ein gutes, ne? Und wo du überall hingehst. Ja. Und da kann man schon viel mit durchsetzen, weil du kannst ja kaum entkommen. Im Zweifelsfall ist es der Blockwart, ne? Der dich verpetzt. Weil der will ja auch alles richtig machen und seine Schäfchen ins Trockene bringen. Aber Gott ist ja total anders. Ich will euch ein Fleisch an das Herz geben. Beziehung, ich will euch meinen Geist geben. Es wird immer enger, immer näher, sagen wir so. Eng hört sich jetzt für manche auch schon wieder so nach zusammengequetscht an. Es wird immer näher. Das, was man haben möchte, wenn man verliebt ist. Viel mehr Nähe. Am Freitag hat mich meine Frau um 1 von der Arbeit abgeholt. Habe ich früher Schluss gemacht, wir hatten noch was vor. Und sie hat ja nicht brav im Auto gewartet. Nein, sie ist in die Firma, bis in die Werkstatt gekommen. Und ich war da noch gar nicht so ganz fertig, war noch nicht gewaschen so. Und da steht sie ja schon, habe ich zu meinen Kollegen gesagt. Ich sehe mal, unter was für einem Druck ich stehe. Ne? Oh, hier, fertig, also schon steht die Frau da. Und ich wollte ihr doch heute sagen, dass ich eigentlich länger arbeiten musste. Klar haben die das alle verstanden, wie das ist. Wir kennen uns da ganz gut. Aber stellt euch das mal in der Realität vor, wie es vielleicht bei manchen auch so ist. Ne? Stehst immer unter der Knute, immer unter, wer auch immer, immer jemand Druck von außen. Da magst du nur auf einmal Nähe nicht mehr. Ne? Lass du mich in Ruhe, lass ich dich auch in Ruhe. Nicht der Begriff für eine gute Beziehung. Aber wo Liebe ist, da will man Nähe haben. Ne? Da will man zusammen sein. Und das ist das, was Gott hier möchte. Ich will euch meinen Geist geben. Ich will euch ein Fleisch, ein sowas leben, ein lebendiges Herz geben. Und da ist halt bei dieser Geschichte, wo der Hirte hier mit den Schafen ist, eben noch eine Variante drin. Die Schafe, die da ganz oben in der Bildecke, das sind jetzt wahrscheinlich Steine hier, würde ich mal sagen, aber stellt euch vor, da oben ist schon ein Schaf hingelaufen. Oder da drüben auf die Spitze, wo wir den See gleich dahinter sehen. Und dann gibt es welche, die sind ganz nah beim Schäfer. Die sind da relativ nah dran. Gut, die trampeln ihm nicht alle auf die Füße, aber die probieren eigentlich nah dran zu sein. Die wollen nämlich wissen, sagt er was? Geht's weiter? Bleiben wir noch? Doch da gibt es große Unterschiede. Ich möchte dich ermutigen, eins zu sein, ein Schaf zu sein, was sich eher danach strebt, möglichst nah beim Hirten zu sein, als auszuloten, bis wohin kann ich denn gehen, bevor es doof wird. Weil wir suchen ja manchmal nach, sagen, ja, sag du mir mal, wo das in der Bibel steht, dass man das nicht darf. Oder steht da vielleicht gar nicht. Vielleicht darf man das sogar. Das ist aber gar nicht die Frage. Die Frage ist gar nicht, wie weit kann ich weggehen, ohne dass ich sozusagen mich von meinem Hirten trenne. Also zum Beispiel durch Absturz oder wie auch immer. Oder durch ausgeschlossen werden, nach dem Motto, wenn du immer alleine grasen willst, dann gras auch alleine. So, wie weit kann ich da gehen? Das ist gar nicht der Plan. Der Plan sollte sein, Mensch, kann ich ja nicht möglichst nah dran sein am guten Hirten? Dann ist doch mein Schutz auch maximal. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, steht in meiner Bibel. Das heißt, trotz der Tatsache, dass es um Nähe geht, um Beziehung, gut, jetzt habe ich gerade keinen Ehering dran, den musste ich mir mal abschnibbeln, aber wie man so ein Ringfleisch hat und sagt, ja, bist du hier auch gebunden? Ja, sicherlich. Aber es ist doch keine Kette. Aber wir sind miteinander verbunden. Wir wollen was miteinander zu tun haben. Wir beeinflussen uns gegenseitig. Ja, und Rücksichtnahme bedeutet manchmal auch Verzicht, das ist so. Aber das ist doch kein Gefängnis. Es ist doch, für mich ist das eine große Freiheit. Und nah bei Jesus zu sein, ist auch keine Kette. Erhöht nur den Schutz maximal. Unterwegs mit dem guten Hirten und ohne Zäune. Da gibt es Sachen zu entdecken, die hast du vielleicht noch nie entdeckt. Vielleicht heißt das manchmal, über steiniges Gebiet zu laufen, eine Durststrecke mal durchzumachen, um wohin zu kommen, wo Gott was mit dir vorhat. Nicht, dass du mein Haus, mein Hof, mein Baum, mein Dings, Kind, Familie und so und dich einfach schön zur Ruhe setzt, schönes Bankkonto noch und dann ist gut im Leben. Vielleicht möchte Gott mit dir was ganz anderes machen, wo es heißt, raus aus dem Sofa. Was machen? Das mit dem Bankkonto, da schrumpfen wir auch noch ein bisschen zurecht. Darauf sollst du dich auch nicht verlassen. Kann sein. Ist aber nicht unsicher. Zumindest nicht real, wenn der gute Hirte da ist. Nicht mehr so ein eigensinniges, idiotisches Schaf zu sein. Eins, was nur für sich selber sorgt. Nö, ich möchte mich bei dem anderen gar nicht so einmischen. Nein, sondern ein Schaf, was die Nähe des Hirten sucht. Dieses göttliche Prinzip, was er für uns haben möchte, das ist geprägt von Liebe. Er sagt ja auch, ich und der Vater sind eins, sagt Jesus. Einheit ist für ihn total wichtig. Und zu seinen Jüngern sagt er so, ich bin alle Zeit bei euch. Selbst wenn ich von dieser Erde weggehe. Weil Nähe wichtig ist. Johannes 10, 27 haben wir schon gelesen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist total eng. Wenn du ganz weit weg bist sozusagen, ist der Weg vom Hirten bis zum Wolf auch weit weg. Und ihr wisst, Raubtiere gucken sich immer die an, die ein bisschen draußen sind. Die hinterherhinken, die an der Seite laufen. Wir haben ja heute unwahrscheinlich, wir müssen ja noch nicht mal in die Natur rausgehen, wir können Fernseher anschalten. Ja? Es werden so tolle Filme dazu gezeigt, was du selber nie sehen könntest. Wie es funktioniert, wie Raubtiere sich da so ihre Tierchen da aussuchen. Ne? Die gehen nicht mitten in die Büffelherde, um das Zentrum da, um da einen Büffel rauszuholen. Naja, einer, der ein bisschen lahmt oder der ein bisschen abseits ist und meint, der könnte woanders links laufen, der ist schon eher ein Opfer. Und da kann so ein Löwe auch mal über so einen Büffel herfallen. Nah dran am Hirten, nah dran am Zentrum hast du Schutz von den anderen Schafen, hast du Schutz von deinem Hirten. Deswegen möchte ich dich einladen, geh in dich und frag dich mal. Entscheide ich mich oft eher für Sicherheit? Schmeißt du mal die Folie bitte ran. Oder entscheide ich mich eher für die Freiheit? Entscheide ich mich öfter danach, was auf jeden Fall noch nicht verboten ist? Also gucke ich so maximal das auszunutzen? Nee, ich möchte die Gesetze nicht übertreten, aber ich möchte es schon so gut wie möglich nutzen, den Spielraum, der mir gegeben ist. Oder ist mir eher egal, was alles erlaubt sein könnte? Ich möchte vor allem nah am Herzen Gottes sein. Klar, ihr wisst alle, die dritte Dings ist schon so formuliert, das muss die richtige sein, ne? Aber darum geht es nicht. Es geht hier nicht um richtige Antworten. Es geht darum, will ich ja auch nicht abfragen. Und ich glaube, ich bin auch nicht immer nur bei einer Antwort für mein Leben. Aber ich bin von der letzten Antwort überzeugt, dass das die richtige ist. Dass mir das eigentlich ganz vieles egal sein könnte. Ich weiß, die Gnade, richtig. Ich weiß, dass es Menschen gibt, auch bei Christen, denen ist Sicherheit ganz viel wert. Sicherheit kann sich auf den Beruf beziehen, das kann sich auf die Versicherungen beziehen, die man abschließen sollte, das kann sich auf den Stapel auf dem Bankkonto beziehen, da muss auch immer was sein, weil sonst fühle ich mich total unsicher. Es gibt Menschen, die ticken einfach ganz anders, denen ist das alles nicht so wichtig. Und wenn man sagt, ja, wenn ich dann in den Bergen umherstammel, ja, man denkt, du hast viel Gottvertrauen. Ja, vielleicht ist das auch nur Leichtsinn, ne? Vielleicht ist es gar kein Gottvertrauen. Vielleicht denkt einer nur, ja, ich kann's. Das ist dann auf sich selber Vertrauen. Das ist nicht Gottvertrauen. Andere würden das als leichtsinnig bezeichnen. Und so kannst du das mit Geld und mit anderen Sachen auch machen. Aber was bestimmt dein Denken? Entscheidest du dich eher für die Sicherheit und sagst, dann mache ich das andere nicht? Ich würde ja nie in so ein komisches, unentwickeltes Land gehen als Missionar oder als Entwicklungshelfer oder so. Da ist mir alles viel zu unsicher. Ja, soll sich Gott dann an dir jetzt die Zähne ausbeißen, weil er eigentlich wollte, dass du dahin wirst? Wonach triffst du die Entscheidung? Das kann ja auch total normal sein, dass du sagst, davor habe ich echt Bammel. Das fordert mich echt heraus. Aber wenn dann Hirte dir eigentlich sagt, das ist der Weg für dich, wonach entscheidest du dich? Ja, du kannst dich auch anders entscheiden, natürlich. Entscheidest du dich mehr für die Freiheit? Paulus ist mal so drastisch, der sagt, wenn es meinem Bruder, meinen Geschwistern zu einer Stolperfalle wird, dass ich Fleisch esse, dann würde ich lieber mein Leben lang kein Fleisch essen. Ist das Freiheit? Ja, nee, da hast du dir selbst in den Knast gesteckt. Du verzichtest auf etwas, was du darfst? Ja, total schwachsinnig. Nee, das macht er aus Liebe. Oder er wäre bereit, es aus Liebe zu tun, wenn dem so wäre, ne? So schreibt er es ja. Also, Freiheit, nee, das ist mir viel wichtiger. Natürlich kann ich das machen. Ich lasse mir doch jetzt nur, weil der andere da meint, er dürfe das nicht, lasse ich mir das doch nicht verbieten. Manchmal die richtige Antwort, aber vielleicht nicht immer. Oder entscheidest du öfter danach, was könnte ich noch alles? Sag du mir, wo das in der Bibel verboten ist und ich höre sofort damit auf. Solange das nicht verboten ist, ist das erlaubt. Ich habe alle Freiheiten. Ist auch eine Entscheidung, ne? Und da kann mir Gott ja nichts vorwerfen. Das ist doch keine Sünde. Sonst hätte er ja gesagt, dass ich das nicht darf. Hat aber nichts mit der Nähe zu Jesus zu tun, ne? Es beruht eigentlich darauf, so maximal das auszunutzen. Weiß ja noch, wie das mit kleinen Kindern so ist. Irgendwann kommt die Zeit, da laufen die gerne weg. Weil sie es können. Ne? Dann kommt aber die doofe Situation, da sind die um zwei Ecken gegangen und dann realisieren sie auf einmal, Mama oder Papa sind ja nicht mehr zu sehen. Hallo? Jetzt ist das Geheule aber groß. Auf einmal bricht die ganze Welt zusammen. Vielleicht sehen die ja noch über die Hecke, den Schopf da irgendwo. Keine Ahnung. Aber die Kinder sehen es nicht mehr. Auf einmal ist das weg. Ja, ja. Sie wollten doch, die Sicherheit wollen sie haben. Ja, klar. Den Schutz. Aber sie wollten auch die Freiheit haben. Guck mal, wie weit ich laufen kann. So sind wir manchmal auch, ne? Ist alles in Ordnung mit den Kindern. Es ist ganz normal, dass sie die Sachen austesten. Aber wenn das dein Lebensstil ist, immer nur am Gartenzaun zu kratzen, immer nur an die Grenzen zu gehen, statt die Nähe zu suchen, ist das ein komisches Verhältnis. Das ist so ähnlich, als wenn ich einen Gruppenausflug mache mit Leuten, alle zusammen in einen Bus und wir fahren irgendwo hin und dann soll das gemacht werden und das. Und dann gibt es so ein paar Leute, sobald die Tür auf ist, sind die weg, machen ihr eigenes Ding, kriegen natürlich auch nicht mit, wenn es eine Planänderung gegeben hat. Und die sind eigentlich nur mitgefahren, um was auszunutzen. Die wollen immer ihr eigenes Ding machen. Sind die Teil dieser Gruppe? Nö. Scheinbar nicht. Die wollen mit den anderen nichts zu tun haben. Die sind so eigen, immer mein eigenes. Ich hole mir sozusagen etwas, wo ich einen Benefit von habe. Das nehme ich mit. Die günstige Busfahrt zum Beispiel. Ja, und dann tue und lasse ich, was ich will. Ich habe mit den anderen nichts zu tun. Die sind mir alle eigentlich sowas von egal. Ich bestimme das selber. Da klappt manchmal dann auch noch was nicht. Aber eins ist klar, die gehören nicht eigentlich zum Kern. Die gehören nicht dazu. Aber wenn du zur Schafherde Jesu gehörst, sollte dieses Gedankengut dir eigentlich immer fremder werden. Vielleicht hast du das noch. Dass du gemerkt hast, doch, ich hole mir hier und da so ein Sahnehäppchen und da was und dies und das, aber so genau genommen ist mir der andere Kram relativ egal. Ich meine, Gott kann mich ja so und so eigentlich immer erreichen. Ne? Der ist überall. Wenn ich überall bin, dann klappt das schon. Ja, aber man gehört nicht wirklich dazu. Vielleicht kannst du das, kann ich mit dem Bild dich so ein bisschen da reinbringen, dass du das auch so empfinden kannst, dass das tatsächlich ein Stück Trennung da ist. Gott liebt dich auf jeden Fall. Der gute Hirte liebt dich. Auch wenn du das Schaf bist, was ihm so viel Ärger macht, weil er dauernd hinterherrennen muss. Aber Jesus sagt ja auch, da hat einer 100 Schafe, eins geht verloren, der sucht das. Der kümmert sich drum. Gott liebt dich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie sieht denn deine Liebe aus? Ist das überhaupt irgendwie adäquat, der Liebe, die Gott dir gegenüber hat? Ist meine Liebe und deine Liebe so eine, wie Jesus sie hat, dass er sogar sein Leben für seine Freunde gibt? Wenn Jesus dein Freund ist, ja, dann darfst du ihm doch auch dein Leben geben. So ganz nah dran stehen. Ist klar, ist eigentlich vollkommen logisch, wenn man so einen Mittelpunkt hat, und ich mache es mal so horizontal, einen Mittelpunkt, so. Und wenn alle, die da rumstehen, immer näher rankommen, dann wird es auch immer enger, ne? Und damit haben wir ja manchmal unsere Schwierigkeiten, ne? Ey, schupf mich nicht. Ne? Bisschen Abstand, ne? Oder ne? Dann stinkt's, ne? Dann kann man den einen nicht so gut riechen wie den anderen, ne? Und trampelt sich vielleicht auch ein bisschen auf die Füße. Es wird manchmal ein bisschen eng dann. Ist nicht immer für jeden erstmal im ersten Moment das Beste. Entsteht natürlich aber so, aber wo Nähe ist, ist auch ein Schutz. Und da lernen wir miteinander umzugehen. Ja, ich weiß, das Bild hat alles seine Grenzen und wir müssen nicht alle dauernd aufeinander hocken. Aber das ist ja das, was passiert. Je näher man dran ist, umso besser lernt man einander kennen. Und dann lernt man natürlich logischerweise auch die schlechten Sachen kennen und den Gestank. Ne? Wie hast du deine Frau kennengelernt? Ja, ich habe sie geheiratet. So, also man lernt sich ja erst im Laufe des Lebens kennen. Ne? Nicht, wo habt ihr euch getroffen? So nach dem Motto, ja, das ist ja noch nicht kennenlernen. Kennenlernt man sich dann im Laufe des Lebens. Und so ist es mit uns in der Gemeinde auch, ne? Wir müssen nicht alle Freunde sein, wir sind nicht alle Freunde. Es gibt eher Sympathien und Antipathien und Leute, die, ja, die rauschen einem so durch, je nach Größe, auch wenn das immer mehr sein dann. Keine Frage. Und man lernt auch Leute kennen, wo man denkt, na Mensch, da habe ich aber echt Probleme mit demjenigen. Ja, nur eben, weil man sie kennenlernt, weil man näher dran ist. Aber der Kern ist doch, wir wollen uns nicht umeinander versammeln, sondern um Jesus. Und dann ist da Schutz, Unterstützung. Man ist nicht alleine. Etwas, was wir alle fürs Leben brauchen. Keiner möchte alleine sein. Auch wenn wir gerne manchmal unsere Ruhe haben wollen vielleicht. Aber allein und einsam sein will keiner. Allein in dem Sinne vielleicht schon mal, ich habe gerne Tür zu, meine Ruhe oder sowas. Ja. Aber nicht dann das, wo diese Einsamkeit einzieht. Ne? Das wollen wir nicht. Dazu gehören eben auch Menschen. Auch ein göttlicher Plan. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er will, dass wir Gemeinschaft haben. Bezieht sich nicht nur auf diese Zweierpartnerschaft. Johannes 15, letzte Bibelstelle. Wie mich mein Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. So cool, ne? Also mit Liebe, mit dieser Nähe kommt es zur Freude. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das jetzt nicht noch genau aussehen, hat mich früher mal sehr gestört, dieser Nachsatz, wenn man so will. Aber eigentlich ist dieser Nachsatz so eine Konsequenz. Diese Liebe beruht darauf, dass ich meinem guten Hirten folge. Und ein Großteil der Leute, die heute hier sitzen, haben vorhin ein Lied gesungen. Das heißt, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich will dir nahe sein. Lass uns das gleich nochmal singen. Vielleicht ist das heute so ein Denkanstoß für dich, eine neue Orientierung zu sagen, ja, ich habe das eine immer mehr bevorzugt, das andere, aber was ist eigentlich das, was Gott für mich will? Wo ist das ein Wagnis, was ich mit meinem super guten Hirten, der auf mich aufpasst, doch eingehen sollte, weil ich ihn liebe? Das soll so die Herausforderung für heute sein. Und lass uns dieses Lied zusammen singen. Vielleicht ändert das dein Wertesystem mal.